Sie fragt sich irgendwann im Buch, wer liest das Programmheft eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte. Also wer liest die Texte drin? Wer guckt nicht einfach nur, was läuft?
Ich glaube, du nimmst dir das ja mit. Also wann war ich das jetzt mal im klassischen Konzert? Ich weiß es gar nicht mehr, schon lange her. Ja. Und da gibt es ja immer diese Programmhefte zu kaufen. Und wenn die gut gemacht sind, wenn die toll aussehen, vielleicht sogar auch so ein großes Format haben wie der Melody Maker damals,
ja, genau.
Dann würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen, auch wenn die sind ja sehr teuer meistens dann auch vor Ort. Ne?
Ja.
Weil du hast dann ein schönes Andenken,
ja.
Weil die Eintrittskarten, die sehen heute nicht mehr so toll aus.
Das stimmt,
wie früher
sehen langweilig
mal,
aus, genau.
Und dann setzt du dich irgendwie abends vielleicht nochmal hin mit deiner Frau oder so und blätterst da drin rum und denkst nochmal so, ach wie schön. Und da stehen vielleicht auch Sachen drin, die...
Ne? Ja, ich empfehle so ein Programmheft bei italienischen Opern, damit man überhaupt versteht, worum es geht.
Ja. Also das muss wirklich anstrengende Musik gewesen sein. Aber sie hatten halt diesen Sänger.
Ja, sie hatten Ian Curtis.
Sie hatten Ian Curtis. Und
der
und
diese epileptischen Anfälle. Ja.
Genau, was damals noch keiner raffte, ganz am Anfang.
Der dachten, der tanzt so.
Der tanzt halt so.
Ja.
Und das fanden sie alle magisch. Irgendwie. Das war völlig anders. Und da werden auch, hier beschreibt auch einer, der in der ersten Reihe stand und dann guckte mich Ian Curtis plötzlich an. Und das war angsteinflößend. Der Mensch war angsteinflößend, aber du fühltest dich gut dabei.
Mhm.
Also das, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ja.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Folge
16.
Zweimannbuch. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja.
Sagt man das so? Nein, eingeschaltet sagt man ja nicht mehr.
Auf das Play. Runtergeladen.
Runtergeladen, ja, genau. Oder streamt. Ja, heute wird es echt musikalisch bei uns.
Ja, es wird legendär. Weil das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir so intensiv über Musik sprechen werden, weil das Buch halt über Musik geht.
Und?
Es ist von John Savage.
Oh, der sagt mir was. Woher kenne ich den?
John Savage
ist
ein Musikjournalist.
Steht
hier hinten drin.
Ein englischer Musikjournalist?
Ist ein Musikjournalist. Er hat geschrieben für die Musikzeitschriften Sounds, Melody Maker und New Musical Express.
NME. NME meinst du? Man sagt nicht New Musical Express.
Was?
Man sagt NME. Das war meine Bibel damals. Melody Maker fand ich noch ein bisschen besser. Die meisten mochten NME besser. Lieber, das gab ein Kiosk in Altona, da konnte man die kaufen. Und diese Musikzeitschriften, die sahen ja aus wie Zeitungen.
Das waren ja riesig. Ich weiß, ja genau, die hatten so Riesenformat, das weiß ich. Und ich kenne die auch.
Ja.
Ja.
Und die haben immer, jede Woche hatten die eine neue Band, die sie in den Himmel ging. Einmal weiß ich noch, eine meiner Lieblingsbands waren früher die Waterboys. Es wird schon sehr musikalisch. Und der Mike Scott, der Sänger, hat nie ein Interview gegeben. Da haben die einfach nur getitelt, Mike Scott, bitte gib uns ein Interview. Super, oder? Die haben so einen geilen englischen Humor. Was hat er denn geschrieben, der John Savage?
Ja, der John Savage hat das Buch geschrieben, Sengendes Licht, die Sonne und alles andere.
Das klingt poetisch.
Die Geschichte von Joy Division.
Sensationell. Oh, da müssen wir heute lange drüber reden.
Ja, das ist natürlich sehr speziell, ne? Weil ich glaube, dass unsere Hörer eher so erwarten, dass wir über Romane sprechen. Wir hatten zwar auch schon mal angedeutet, dass wir auch, wenn es mal irgendwie passt, auch gerne über Musikbiografien sprechen oder über Biografien überhaupt. Jetzt ist es soweit.
Heute wird es soweit sein. Und ich habe einen Roman mitgebracht, da geht es auch um Musik, um klassische Musik.
Ach krass.
Das ist von Georg M. Oswald und heißt Vorleben.
Nicht Vorlieben, sondern Vorleben.
Vorleben.
Mhm. Okay, alles klar.
Das Leben davor. Vor der Beziehung. Darum wird es gehen.
Ach so, ehrlich?
Ja, ja.
Verstehe.
Ein sehr, sehr gutes Buch. Ja, also ich glaube, über John Savage und Joy Division werden wir länger reden heute.
Ja, ich sag mal so.
Fängt gut an.
Ich bin grundsätzlicher Musikfan. Ich bin kein Joy Division Musikfan. Mhm. Und insofern, ich will damit nur sagen, man kann das Buch auch lesen, wenn man sich allgemein für Musik interessiert.
Ja.
Und wenn man irgendwie aber auch schon mal, ich glaube, das muss schon Voraussetzung sein, von der Band mal gehört hat und mitbekommen hat, die gab sich lange, der Sänger hat sich umgebracht und trotzdem haben die irgendwie dieses Musikbusiness aufgerollt, in der kurzen Zeit, in der sie da waren. Das ist ja das, was mich auch fasziniert. Und als ich das Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, das hole ich mir sofort, weil... da habe ich jetzt Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Weil ich hatte damals auch den Film gesehen von... Wir sind jetzt mittendrin, ne? Aber
mittendrin.
Lass uns lieber... Ich glaube, es ist besser, wenn wir erst so einen Roman lesen.
Es brennt jetzt schon alles. Was du gesagt hast, brennt bei mir schon. Okay, dann reden wir erst über Georg M. Oswald vorlesen. Georg M. Oswald ist ein Münchner Anwalt. Der arbeitet als Rechtsanwalt. Er hat schon mehrere Bücher geschrieben.
Ja, da ist auch ein Foto, von ihm drin.
Also,
ja, also sieht sehr sachlich aus, sage ich mal. Der gute Autor.
Er hat auch mal ein Buch über das Grundrecht geschrieben, über die Grundrechte.
Aha,
hat er auch mal geschrieben.
Ja.
Und hat mehrere Romane geschrieben, schon ein paar Ja, er sieht ein bisschen verbiestert aus, fast schon. Ne?
Ja, sehr ernst auf jeden Fall. Also, ja.
Aber sein Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Und zwar geht es um die Geschichte von Sophia. Sophia ist eine Journalistin, die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Sie kriegt keine Jobs mehr so richtig, sie hängt eigentlich durch. Und eines Tages bekommt sie von einer Freundin einen Auftrag zugeschustert. Sie soll das Programmheft der Münchner Symphoniker schreiben. Und sie hat aber von klassischer Musik überhaupt keine Ahnung.
Ja, Horror. Ich überlege mir das auch gerade. Also wenn ich jetzt vor dieser Aufgabe stünde...
Würdest du es zutrauen?
Also ich glaube, ich würde mich darauf einlassen, weil das ist ja, es ist ja spannend so.
Das
oder
ist
so.
Spannend.
Ja, ja, klar.
Ja. Sie fragt sich irgendwann im Buch, wer liest das Programmheft eigentlich? Aber das ist eine andere Geschichte. Also wer liest die Texte drin? Wer guckt nicht einfach nur, was läuft?
Ich glaube, du nimmst dir das ja mit. Also wann war ich das jetzt mal im klassischen Konzert? Ich weiß es gar nicht mehr, schon lange her.
Ja.
Und da gibt es ja immer diese Programmhefte zu kaufen. Und wenn die gut gemacht sind, wenn die toll aussehen, vielleicht sogar auch so ein großes Format haben wie der Melody Maker damals,
ja, genau.
Dann würde ich mir das, glaube ich, auch kaufen, auch wenn das, die sind ja sehr teuer meistens dann auch vor Ort.
Ja,
ne?
Ja.
Weil du hast dann ein schönes Andenken,
ja.
Weil die Eintrittskarten, die sehen heute nicht mehr so toll aus.
Das stimmt,
wie früher
sehen langweilig
mal,
aus, genau.
Und dann setzt du dich irgendwie abends vielleicht nochmal hin mit deiner Frau oder so und blätterst da drin rum und denkst nochmal so, ach wie schön. Und da stehen vielleicht auch Sachen drin, die... Ne?
Ja, ich empfehle so ein Programmheft bei italienischen Opern, damit man überhaupt versteht, worum es geht.
Ja. Da habe ich mich immer so, früher mal so drüber aufgeregt.
Man hat sich, ja
wieso, was soll ich in der Oper, wenn ich kein Wort von ihm verstehe und ich extra noch ein Buch mitnehmen muss,
um hilft ein Programm
zu raffen, was da abgeht und so weiter. Ich habe mich darüber noch voll aufgeregt.
Ja.
Deshalb bin ich da nie hingegangen.
Ja, ich schon ab und zu und ich kann auch mit klassischer Musik was anfangen. Sie eigentlich auch, aber sie hat trotzdem keine Ahnung
davon. Ja.
Und sie fängt an, also es wird ihr gesagt, pass auf, du lernst diese ganzen Musiker kennen und du kannst mit allen sprechen.
Das ist
du kannst
mega
dich hinter
spannend.
Den Listen, ja, und Listen bewegen.
Ich würde das sofort machen.
Ja, das ist auch toll.
Ja.
Und das ist auch echt spannend, wie sie das beschreibt, ne, diese Atmosphäre und so weiter. Und sie lernen einen Cellisten kennen und der ist ein Star, ein Weltstar sogar. Und sie fängt, also der heißt Daniel, und sie fängt mit dem eine Affäre an. Sie
Daniel macht Sarenboy.
Sie fängt also mit dem eine Affäre an.
Ja.
Und er sagt halt während dieses Interviews, während des ersten, was weißt du eigentlich über
ihn? Weil sie ihn so bewundert, weil deshalb findet sie ihn auch sexuell anziehend, oder?
Ja, das scheint ein attraktiver Typ zu sein. Ja. Und es läuft auch am Anfang alles sehr, sehr gut. Sie zieht bei ihm ein in München, weil sie hat eigentlich auch nicht viel Kohle. Sie ist halt so auf dem absteigenden Ast. Und sie zieht bei ihm ein und wohnt bei ihm. Und merkt so mit der Zeit,
dass sie schwanger
geworden
ist.
Dass sie so gewisse, dass sie so Minderwertigkeitskomplexe auf eine Weise bekommt.
Ja.
Weil sie natürlich plötzlich in so einem elitären Kreis lebt, der ihr gar nicht so, wo sie sich nicht zu Hause fühlt und nicht sicher fühlt. Und sie fängt an, diese Beziehung so ein bisschen zu hinterfragen.
Mhm.
Aber es läuft halt sonst alles ganz gut bei den beiden. Er ist halt viel auf Reisen. Das ist ganz wichtig, weil sie nämlich dann anfängt, in dieser Wohnung sich ein bisschen umzugucken. Er macht gar kein Geheimnis aus all seinen Unterlagen und so, aber sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Er sagt immer, du musst ein Buch schreiben. Sie fängt dann an, einen Roman zu schreiben, weil sie ist ja Journalistin, sie müsste es ja eigentlich können. Und er sagt es dann auch immer seinen Freunden, ach, hier meine Romanautorin. Aber in Wahrheit hat die kaum was geschrieben und ihr ist das alles unangenehm. Und es kommt irgendwann, und jetzt muss ich mal einen kleinen Teil davon vorlesen.
Ja, ja, ja.
Es kommt halt irgendwann dazu, dass sie das alles nicht mehr aushält. Und sie beschreibt, also da sieht man ganz gut, wie diese Beziehung zwischen den beiden ist. Auf der einen Seite war Daniel der Weltstar. Keiner vielleicht, nachdem sich die Leute auf der Straße umdrehten, obwohl auch das hin und wieder geschah. Aber einer, der in dieser seltsam esoterisch gewordenen Musik, der klassischen Musik, der E-Musik, höchsten Ruhm genoss. Und wer war sie? Eine arbeitslose Journalistin, die es verstanden hatte, sich durch welche Fertigkeiten auch immer einen letztlich vollkommen unbedeutenden Auftrag an Land zu ziehen. Ihr Arsch und ihre Titten spielten dabei vermutlich eine größere Rolle als ihre schreiberischen Fähigkeiten. Von ihnen nicht vorhandene Kenntnisse über Musik gar nicht zu reden. Bei jedem Gespräch mit einem Musiker oder gar einem Mäterling kam sie sich vor wie eine Idiotin. Zu ungebildet, um wenigstens ihre angebliche Bewunderung so zu formulieren, dass nicht alle sofort das Weite suchten. Wegen irgendeiner peinlichen Eselei, die sie gesagt oder geschrieben hatte. Wegen ihrer sogleich aufs Peinlichste offenbarenden Ahnungslosigkeit. Sie stand, er saß. Sie schrie, er schwieg. Also, es entlädt sich alles in diesem Gespräch. Ja. Sie hält das alles nicht mehr aus. Die Geschichte geht dann weiter, dass sie eigentlich diesen Roman schreiben sollen und er ist wieder auf irgendeiner Tournee. Bei ihm läuft alles hervorragend, bei ihr läuft eigentlich gar nichts. Und sie findet gewisse Unterlagen in diesem Haus, was darauf hindeutet, dass er in seinem Vorleben, deswegen heißt das Buch Vorleben, offensichtlich, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass er eventuell eine Frau ermordet hat.
Ach, okay.
Was lange zurückliegt. Ne, sie lernt auch irgendwann seine Eltern kennen, sie lernt seine Ex-Frau, er war verheiratet schon mal, seine Ex-Frau und seine Tochter kennen. Er will dann mit ihr in so ein Konzert gehen, was total grausam ist, so ein grauenhaftes Märchen. Und das Kind ist total traumatisiert und will sofort danach nach Hause zu ihrer Mutter und so. Es passieren viele so diese typischen Dinge, wenn sich einer Mühe gibt. Und was an dem Buch ein bisschen komisch ist, da sind manchmal so Sprünge drin, die kommen so aus dem Nichts. Dann wird zum Beispiel gesagt, sehr schnell recherchierte sie zwei Namen und dann wird von diesen beiden Typen eine ganze Geschichte erzählt und da löst sich dann schon so raus, dass die was mit dem eventuellen Mord an dieser Frau zu tun haben könnten. Diese beiden Typen, über die sie dann ganz viel liest und über die sie ganz viel erfährt. Und das wird auch nicht so klar, warum und wie. Sie ist halt Journalistin, sie findet was, sie schmeißt nicht Google an, sie hat andere Möglichkeiten zu recherchieren. Sie findet auch viel über diese beiden Typen heraus. Und die gehörten eigentlich dieser total wilden 80er-Jahre-Szene in München an. Und die Geschichte dieser beiden Typen, die ist halt total super. Die gehen dann halt auf so Punkrock-Konzerte und das ist ein schöner Übergang. Einer der schönsten Sätze in dem Buch ist, wie sie auf ein Konzert gehen sollen. Der Auftritt von Psychic TV war mehr ein Happening als ein Konzert. Jetzt kommt der Satz. Das Publikum bestand ausschließlich aus Leuten, die vorhatten, die Kontrolle zu verlieren. Das war der Grund, warum sie hier waren. Das finde ich super. Und die sind halt in dieser Punkrock-Szene unterwegs.
Ja.
Der eine ist völlig abgedreht, spielt auch nachher in dieser Kriminalgeschichte eine große Rolle. Das Buch nimmt wenn man diese Sprünge, diese absurden Sprünge ein bisschen
ausblendet,
ja, genau.
Die muss man hinnehmen wahrscheinlich.
Die muss man hinnehmen.
Ja, aber nochmal ganz kurz nochmal. Sie soll doch eigentlich ein Programmheft schreiben.
Das hat und sie auch. Das schreibt sie auch.
Ja. Und ist halt bei ihm im Haus und recherchiert und guckt sich da so ein bisschen um und erfährt halt noch andere Dinge. Und er erwartet von, sagt aber eigentlich, du müsstest eigentlich einen Roman schreiben.
Ja, sie will das wohl auch und sagt das auch mal. Und er findet das halt super, dass er mit einer Frau zusammen ist, die Autorin ist. Das passt so zu seinem ganzen Bild.
Ach so.
Zu dieser klassischen Musik, zu diesen schönen Künsten.
Zu seinem Image auch.
Zu seinem Image, genau. Ja. Und es kommen auch Freunde und vor dem prahlt er dann auch ein bisschen rum.
Ja.
Und sie denkt die ganze Zeit nur, du weißt überhaupt nicht, ich habe überhaupt nichts geschrieben. Das Blatt ist noch weiß. Ich habe ein bisschen angefangen und das ist aber alles gar nichts.
Ja, aber es geht, wie gesagt, also alles, was sie recherchiert, also es geht auf diese Geschichte, an die sie plötzlich so gerät. Aber sie arbeitet eigentlich intensiv an diesem Programmheft.
das Programmheft ist relativ schnell fertig.
Ach so, okay.
Und sie bleibt aber dann in München, weil die ja ein Paar sind.
Ach ja, und dann geht das halt weiter.
Und dann geht es weiter, genau. Ja. Und dann wird eigentlich die Liebesgeschichte dieser beiden erzählt.
Ja, verstehe.
Und eben auch eine Kriminalgeschichte. Du denkst die ganze Zeit auch, das ist auch ein bisschen Schwachpunkt an dem Buch, warum geht sie so komischen halbseitigen Verdachtsmomenten nach? Warum guckt die sich das jetzt alles so genau an? Will die
Journalisten sind neugierig.
Ja, vielleicht ist das die Erklärung. Das wäre eine gute Erklärung, in jedem Fall. Ich finde einige Stellen in dem Buch total konstruiert.
Ja.
Aber es ist halt super, wie du es ja auch schon gehört hast, es ist halt super geschrieben. Und es ist dieses Seelenleben dieser beiden Menschen oder vor allem von ihr, wird so gut beschrieben, wie sie anfängt zu zweifeln.
Ja,
ist es der richtige Mann?
So und so.
Diese Selbstzweifel, genau.
Diese Gedankengänge auch so. Ja.
Genau. Und das ist wirklich hervorragend geschrieben. Also dafür lohnt sich das Buch total. Und es ist auch echt spannend. Weil wenn du das hinnimmst, dass sie dann, nachher ist das nämlich dann auch alles logisch, ne? Sie ist dann auf diesem, will das dann rausfinden.
Ja.
Und dann passt das auch alles so zusammen. Aber es hat hier und da so ein paar Schwachpunkte. Aber wirklich nicht schlimm.
Mhm.
Ich muss es trotzdem wärmstens empfehlen und werde von dem garantiert auch mehr lesen. Das Buch ist ganz neu. Georg M. Oswald, Vorleben, erschien im Piper Verlag. Sehr lesenswert.
Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal den Piper Verlag irgendwie, schon ein Buch mal aus dem Piper Verlag haben.
Das wird
Premiere
Zeit.
Hier von dem Piper Verlag.
Ja, sensationell. Aber die haben ja gute Bücher. Das ist, glaube ich, Zufall, würde ich sagen.
Ja, ja. Ja, das klingt wirklich nach einer sehr originellen Geschichte auch, ne? Also
ja, es spielt halt teilweise in diesen wilden 80er Jahren, in dieser ganzen Punkhaus-Szene, passt ja super. Besseren Übergang kann ich dir gar nicht liefern zu Joy Division.
Das ist aber unglaublich, ne? Du liest ja so ein Buch, ich lese auch so ein Buch und wir haben es ja jetzt gar nicht, das ist jetzt echt Zufall.
Naja, ich habe mich mit klassischer Musik beschäftigt. Ne?
Ja. Ja, aber eben halt auch mit dieser, tatsächlich gibt es wieder eine Verbindung jetzt hier zu Joy Division.
Ja.
Ja, ich hatte das ja anfangs schon gesagt, also ich bin so mit Claudia durch ein Buchladen gegangen und
das ist Claudia.
Claudia ist meine Freundin.
Ja.
Und wir lesen beide sehr, sehr gerne und sind halt so durchgestöbert und dann hatte ich plötzlich dieses Buch in der Hand, was schon mal erstmal
sehr dick ist.
Sehr dick ist. Also das Cover ist sehr dick. Das ist so toll gemacht.
Ganz toll gemacht.
Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, weil hier drin in dem Buch auch beschrieben wird, wie sie ihre Platten auch gestalten.
Ja, Unknown Pleasure, ne?
Ja, genau.
Das war ja
genau.
Ihr erstes. Ja. Da gab es in der Mint, die Mint-Zeitschrift lese ich sehr gerne. Das ist ein Magazin für Vinylkultur.
Ja.
Und da ging es über 20 Seiten um dieses Cover. Und um diese ganze Entstehung dieser Platte von Unknown Pleasure.
Ja.
Und ganz, ganz aufwendig gemacht damals.
Ja. Und ich glaube, deshalb ist das Buch auch so. Da haben sie sich auch überlegt, okay, dann spielen wir darauf an. Und das ist richtig so ein dicker Pappdeckel. Und ich hatte das in der Hand und dachte so, ey, Joy Division, du hast damals den Film gesehen von Anton Corbijn.
Es war Anton Corbijn. War das
Corbijn? Anton Corbijn? Spricht man ihn eigentlich Englisch aus? Corbijn? Oder ist das niederländisch Corbijn?
Er ist ja ein Niederländer.
Ich habe noch versucht, das rauszubekommen, wie man ihn richtig ausspricht. Wie so häufig. Und hatte noch ein Video extra geguckt. Übrigens ein ganz tolles Video von ihm. Wo er auch über seine Zeit mit Joy Division erzählt. Das war sein erster Auftrag. Und da hat er auch über seine Zeit erzählt mit Joy Division. Und Joy Division war, also Corbijn hat ja alle fotografiert.
Ja.
Tatsächlich war Joy Division war die erste Band, die er fotografiert hatte. Mhm. Er kam ja aus den Niederlanden und wollte nach London und wurde auf diese Band aufmerksam und durfte sie fotografieren.
Ja.
Und er ist dann mit denen zu einer U-Bahn-Station gegangen, weil er in der Nähe gewohnt hat. Er wollte die irgendwie nicht im Studio oder sonst so fotografieren, sondern hat gesagt, komm, wir treffen uns hier an der U-Bahn-Station und treffen uns hier. Und da machte er dann Fotos. Und dann hat er so Fotos, dann hat er ja dieses berühmte Foto gemacht, wo er hinter denen war und die gehen vor ihm und er hat sich ja so von hinten fotografiert.
Ja,
und dann sagt er noch, das wollte keiner haben, weil die Gesichter waren ja nicht zu sehen. und dann hat er aber, das wird auch hier im Buch geschrieben, hat er Ian hinterhergerufen, er soll sich umdrehen und Ian Curtis, der Sänger. Mhm. Und Ian Curtis ist der Einzige, der sich umdreht, die anderen bleiben halt abgewandt.
Ja.
Und dann dreht er sich halt so um und in dem Moment drückt er ab.
Ja.
Und das ist halt ein ganz tolles, das ist halt ein super Foto.
Ja, ja. Sind da auch Fotos drin in dem Buch?
Ja, ich muss ganz klar sagen, das wollte ich eigentlich zum Schluss erst sagen.
Ja.
Was die Fotos angeht, ist das hier eine glatte 6. Das muss man wirklich sagen.
Oh, schade.
Weil das, und das verstehe ich auch überhaupt nicht. Dieses berühmte Foto, was ich gerade beschrieben habe von Eleanor Corbijn, ist hier gar nicht drin.
Wahrscheinlich waren die Rechte zu teuer.
Ja, das war auch mal. Ich bin auch da. Ich glaube auch, dass der Verlag wohl schon dahin gegangen ist und gesagt hat, hier, wir müssen auf jeden Fall die und die Fotos auch haben. Die Fotos, die hier drin sind, sind erstes Mal von der Qualität her scheinen die sehr, sehr schlecht zu sein.
Ja.
Und es sind nur sehr, sehr wenige Fotos, was ich auch total seltsam finde. Mhm. Hier ist sogar im Buch davon die Rede, wie ein Fotojournalist zu denen gegangen ist, nach einem ganz tollen Auftritt, ist er in den Backstage-Bereich gegangen, hat Fotos gemacht, hat die Szenerie beschrieben und du liest das und denkst so, ja, wo ist jetzt das Foto?
Ja, ja, das würde man sehen wollen.
Ja, und das finde ich echt ärgerlich. Ja, das ist ja wirklich eine Sache, die ich ärgerlich an dem Buch finde, ich sag's das mal vorweg schon mal. Mhm. Das zweite Ärgerliche, was ich finde an dem Buch ist, das ist ja, Joy Division kommt ja aus Manchester.
Ja.
Beziehungsweise aus Bernard Sumner.
Manchester, ja.
Und Ian Curtis kommt aus Macclesfield, das ist bei Manchester.
Ach so,
das ist,
okay.
Da wird auch immer drauf bestanden, dass das nicht dasselbe ist. Und es geht halt so sehr viel um, ne, erstes Kapitel, die Sprache der Städte, und dann ist hier eben halt so ein, ne, und dann nur so ein kleines Foto so drin.
Das,
ja, und du fragst dich, was soll das? Was soll das?
Man muss sagen, dass er Joy Division so, so wichtig, es war eine der wichtigsten Bands überhaupt. Und die haben der Stadt Manchester ja auch ein Gesicht gegeben.
Genau.
Und dann später mit dem Hacienda, mit dem Club, den sie gegründet haben und so weiter. Das war ja, das ist ja elementar für die Entwicklung dieser
total,
Stadt.
Total, total. Und deshalb jetzt Schluss mit dem Negativen.
Ja.
Der Clou dieses Buches ist einfach, das Buch ist im Prinzip eine Talkshow. Mhm. Also es ist ja jetzt wirklich tatsächlich jetzt 40 Jahre her, dass Ian Curtis sich umgebracht hat. Der ist im Mai 1980, hat er sich umgebracht. Das heißt, jetzt ist dieses Buch erschienen.
Ja.
Und man stellt sich jetzt so vor, ein Fernsehsender macht jetzt eine Talkrunde über Joy Division, lädt ein die Bandmitglieder, ehemalige Lebensgefährtin, die beiden, die Factory Records gegründet haben.
Ja.
Und die sind jetzt hier im Buch und erzählen einfach nur. Also hier, die erzählen jetzt hier, es ist wie ein Talk gemacht.
Man muss kurz sagen, Factory Records war die erste Independent-Plattenfirma,
genau,
also unabhängige Plattenfirma der Welt.
Ja.
Und einfach nur, weil sie ihre Sachen selber, weil sie komplette Kontrolle überhaben wollten.
Richtig.
Und deswegen.
Und die Geschichte ist auch so geil. Und das war eben halt auch das große Glück von Joy Division. Also hier wird ja sehr gut beschrieben, oder die erzählen das halt sehr gut jetzt. Also die da zu Wort kommen. Ne? Also es ist jetzt einfach wie eine Talkrunde. Mhm. Also da ist auch kein erklärender Text zwischen. Ne? Bernard Sumner erzählt was, Peter Hook ergänzt das irgendwie. Und so geht das die ganze Zeit. Durch diese Zeit, wo die Band halt aktiv war.
Interessant.
Das
und
ist haben cool
die das
gemacht.
Interview denn jetzt geführt oder sind das alte?
Nee, das sind teilweise alte Interviews. Teilweise auch Ian Curtis kommt zu Wort. Das sind dann halt Interview-Schnitzel von damals so.
Ja.
Um einfach eben das so zu entwickeln, als wäre es wirklich eine Talkrunde.
Ja. Ja.
Wo die sich halt über Joy Division unterhalten. Und ich habe das Buch mir deshalb gekauft, weil ich das spannend finde, dieses Experiment, ein Buch so zu machen, und weil mich halt Musik interessiert und weil ich eben halt auch wissen wollte, was war denn mit denen? Mhm. Ne? Also warum waren die so erfolgreich? Mhm. Was ist da eigentlich gewesen? Mhm. Warum haben die in dieser kurzen Zeit einer gesamten Musikgeneration von Bands so einen Stempel aufgedrückt?
Weil sie alles anders gemacht haben.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Und das ist, und ich wollte noch kurz zu Factory Records, weil das auch ganz wichtig ist. Und ich musste das auch zweimal lesen, weil mich hat das so ein bisschen verwirrt, diese Talkrunde. Mhm. Du musst auch immer nachgucken, wer war denn das jetzt nochmal? Hinten ist so ein Verzeichnis, da steht das halt, ne? Ja, der und der ist der Gründer.
Das ist hilfreich,
Das ist super. Ein Fotograf, das ist der Cover-Illustrator und so.
Ja.
Also eine ganze Reihe von Leuten sind das hier. Und von Joy Division, ein Erfolgsfaktor war auch, die sind aufgetreten. Mhm. Und einer, der also später Factory Records gegründet hat, ist dann, hat sich mit einem Typen unterhalten, hat gesagt, direkt nach dem Konzert, die sind so großartig, ich will was mit denen machen, ich bring die groß raus.
Ja.
Zeitgleich, am selben Abend, ein anderer Typ hat zu jemand anders gesagt, die sind so sensationell, ich will was mit denen machen, die müssen einfach groß werden.
Ja.
Und diese beiden Typen, die das unabhängig voneinander gesagt haben, die kannten sich und haben dann gesagt, dann machen wir das halt selber und haben Factory Records deshalb gegründet.
Sehr gute Geschichte.
Und das ist natürlich eine Glücksgeschichte für Joy Division gewesen. Die hießen ja, am Anfang hießen sie ja Stiff Kitten oder so ähnlich. Die hatten einen anderen Namen. Mhm. Ian Curtis kam irgendwann um die Ecke und hat sie Warschau, Warsau,
Warsau ja, ja, genau, genannt,
Warsau. Mhm. Wie Warschau, ja. Inspiriert von David Bowie, weil mhm. David Bowie mal einen Song hatte, der,
ach so, okay.
der ja. Warsau hieß. Und er war ja ein großer Fan von David Bowie.
Wer nicht?
Ja. Wer nicht zu der Zeit.
Und das wird da auch alles erzählt.
Das wird da alles erzählt. Den Titel haben sie in so einem Buch gefunden. Joy Division war in dem Buch jedenfalls ein Bordell für Nazis.
Oh Gott. Das wusste ich auch nicht. Interessant.
Ja, es ist echt.
Das
ist
und ich
echt.
Dachte immer, dass ich, also in der Joy Division, weil das ist eine meiner, also Helden.
Ja. Ja.
Wirklich. Helden. Auch New Order später dann, die daraus entstanden sind. Und ich sauge eigentlich alles darüber auf. Ich finde das auch total interessant, was du erzählst. Und das war mir tatsächlich neu. Das wusste ich nicht. Bei mir war das so, dass er meine Liebe zu Musikvideos mit Joy Division angefangen haben. Es gibt ein Video, das heißt Atmosphere.
Ja.
Ein brillantes Stück.
Da wird auch viel drüber gesprochen, über Atmosphere,
ja.
in dem Buch.
Ja. Und da laufen sie eigentlich nur mit so großen weißen Hüten, sehen so ein bisschen aus wie so, das ist wie so ein Atomkraftwerk, laufen in Schwarz-Weiß, grobkörnig, Schwarz-Weiß ist bestimmt von Anton Corbijn gemacht worden,
ja.
Laufen durch so eine Wüste und dazu dieses düstere Schlagzeug und dieses Lied, das ist so genial, das, man muss sich einfach mal, geht bei YouTube rein und Atmosphäre von Joy Division, ich habe auch die Maxi, die ist wahnsinnig wertvoll inzwischen übrigens. Ich habe viele alte Joy Division Sachen.
Ach cool.
Ja.
Ja. Ich hab nebenbei auch viel Joy Division gehört. Das ist natürlich echt extremer Stoff.
Ne? Ja.
Aber mir ist dann auch aufgefallen.
Aber faszinierend.
Ja, oder? Ja. Und ich weiß es auch, woher Sisters of Mercy ihre Inspiration hat. Ne?
Mhm. The Temple of Love.
Das hätte auch Ian Curtis singen können.
Total. Ich, ne? Richtig.
Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Das ist mir auch vom Basslauf her und so weiter. Ja. Und ich wollte also wissen, okay, warum sind die, warum, was hatten die denn so? Ne?
Ja.
Und es ist eindeutig so, da wird von einem Festival wird da erzählt. Also ja. diese Leute, die jetzt zu Wort kommen, erzählen von einem Festival, wo wirklich 20 Bands innerhalb kürzester Zeit irgendwie aufgetreten sind. Ja. Und sie meinten, das war alles nur Lärm. Das war irgendwie, und die meisten, es sind auch schon viele gegangen und viele dachten so, oh, jetzt kommt eben halt Joy Division, ja, okay, halt noch eine Band irgendwie. Mhm. Und alle waren sich danach einig, die haben was. Mhm. Weil das war zwar auch Lärm, also das muss wirklich anstrengende Musik gewesen sein, aber sie hatten halt diesen Sänger.
Ja, sie hatten Ian Curtis.
Sie hatten Ian Curtis. Und
der
und
diese epileptischen Anfälle, ja.
Genau, was damals noch keiner raffte, ja, ganz am Anfang.
Der dachten, der tanzt so.
Der tanzt halt so.
Ja.
Und das fanden sie alle magisch irgendwie. Das war völlig anders. Und da werden auch, hier beschreibt auch einer, der in der ersten Reihe stand und dann guckte mich Ian Curtis plötzlich an. Und das war angsteinflößend. Der Mensch war angsteinflößend,
ja,
aber du fühltest dich gut dabei. Also das, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja.
Also und das, Fans kommen auch zu Wort in dem Buch?
Nein, also es kommen so Journalisten zu Wort, die halt einige Auftritte gesehen haben,
ja,
und die halt versucht haben zu erklären, was das eben halt für ein Typ war. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, hier mal so ein Part vorzulesen, weil einer hat das wirklich sehr gut zusammengefasst.
Ja. Was man noch erzählen könnte, was ich noch weiß über Joy Division, ich habe damals, in den 80er Jahren, habe ich ein Fanzine herausgebracht. Das waren so Fanzeitschriften.
Ja. Ja.
Und da habe ich ein langes Fanzine über Joy Division und New Order geschrieben.
Ja.
Angelehnt an den Basslauf von Peter Hook,
ja,
den ich immer wieder beschrieben habe, weil Peter Hook ist einer der, vielleicht der beste Bassist der Welt.
Das wird hier auch. Das,
ja,
hier, das ist halt auch das Ungewöhnliche an dieser Band gewesen, an der Musik gewesen, dass vom Bass die Melodie kam.
Ja, genau, genau. Großartig.
Und ich habe schon ganz großartig häufig gedacht, dass der Bass, warum ist er immer so im Hintergrund? Mhm. Weil es gibt so tolle Mittelteile, auch von, ja, anderen Bands, ja, wo du nur den Bass hörst,
ja,
und wo ich immer total abgehe, ja, weil ich das cool finde.
Ja, finde ich auch total.
Und das cool. Haben sie halt, sie haben den Bass richtig nach vorne geholt.
Ja, so. Mhm. Ja, genau. Und ich fand halt, ich habe dann hat das irgendjemand aus meiner Klasse gelesen, da habe ich einen Vortrag nach der Schule über die Independent-Musik aus England gehalten. Also weil mit Factory Records fing das an.
Ja.
Und Independent war ja damals, man war ein Indie-Typ. Ja, über mich hat man immer gesagt, ein Indie-Kid. Du bist so ein Indie-Kid. Weil ich mit Charts und so nicht viel anfangen konnte. Und das war halt meine Welt.
Ja.
Und die Urväter der Independent-Musik sind Joy Division.
Ja, das ist so.
Ja.
Das kriegt man hier auf jeden Fall auch so mit. Ich habe jetzt gerade mal die Stelle gefunden, die ist ziemlich eher so im hinteren Teil des Buches. Er wird auch noch vorne noch beschrieben, aber hier fiel mir das ganz gut auf, weil es auch sehr kompakt ist. Ich war bei vielen Konzerten gewesen.
Moment mal, wer sagt das denn?
Wer sagt das denn? Das sagt Daniel Meadows. Warte mal eben kurz. Daniel Meadows. Das ist ein Fotograf gewesen.
Ja.
Oder ist wahrscheinlich immer noch ein Fotograf. Und er beschreibt das hier so. Ich war bei vielen Konzerten gewesen, hatte alle möglichen Bands gesehen, aber nie einen Performer, einen Sänger, den man so gebannt beobachtet hat. Man konnte nicht wegsehen. Er trug coole, dunkle Klamotten, war vollkommen durchgeschwitzt. Sehr schnell ging das, weil er so ungewöhnlich getanzt hat. Man hat niemanden sonst angesehen. Mhm. So muss man sich das vorstellen.
Ja.
Ich finde, der Film hat das auch gut rübergebracht.
Sehr gut. Der Film ist sehr, sehr gut.
Ja. Ja. Und ja. Das ist halt einer der Gründe, also warum die halt so... Ja. Ne, warum die so eine Bewegung ja. ausgelöst ja. haben. Punk ja. war ja damals ganz groß. Sie waren ja eigentlich auch Punks.
Mhm. Die haben sich auf dem Sex Pistols Konzert, glaube ich, kennengelernt. Ne?
Ja, genau. Ja. Also einige, man kannte sich auf jeden Fall
ja.
schon.
Ja.
Und die anderen Jungs, die kannten auch Ian Curtis vorher schon, weil Ian Curtis ist auf diesen Konzerten, auch hat sich die ja auch angesehen, mhm. auch Sex Pistols. Das war übrigens auch so ein bisschen eine Länge in diesem Buch, weil es wurde viel über Sex Pistols Konzerte da in ja. Manchester erzählt. Es war wichtig, aber mir war das ein Ticken zu lang.
Ja.
Und Ian Curtis ist immer mit einer schwarzen Lederjacke rumgelaufen, wo hinten Hate drauf stand. Das hat er sich aus so weißen Klebestreifen, hat er sich das hinten drauf geklebt. Ich glaube, Bernard Sumner war das, der hat ihn so von hinten angesprochen. Ey, du hast ja Hate hinten draufstehen, das ist ja voll krass. Und Bernard Sumner ist ja auch so ein Punk eigentlich.
Ja,
so ein
ja,
Punk.
Total.
Dem
ja,
ist ja auch vieles ja, total scheißegal. Ja, ja. Und dann spricht er eben halt auch so einen Typen so blöd von der Seite an. Nur das Interessante ist, Ian Curtis hatte diese bedrohliche Ausstrahlung,
ja.
wie von dem viele schreiben. Die fühlen sich nicht wirklich bedroht, aber es war halt irgendwie, der hatte sowas Bedrohliches an sich. Das war aber ein ganz lieber, netter, kultivierter, ja. intelligenter Mensch.
Ja, genau.
Und das finde ich auch so faszinierend. So, ja. Also alle, wirklich jeder hat ihn genauso beschrieben. Und er war auch einer, der hatte so eine Textmappe immer bei sich. Also mhm. der hat einfach Texte geschrieben.
Ja,
toll. Und wo ich dann irgendwann dachte, ey, warum hat er sich dann umgebracht? Der hätte doch Schriftsteller werden können.
Ja.
Und tatsächlich ja. haben sie das hinten dann auch alle gesagt. Ne, eigentlich, ja. aus dem wäre wahrscheinlich ein Schriftsteller geworden.
Ja.
Weil der war halt, ja auch
Vater, nicht?
Der, ja, der war sehr früh Vater, und, ja, sehr früh, ja. der war mit 20 schon verheiratet.
Ja, ja, ja.
Und ein wahnsinnig intelligenter, sehr,
und trotzdem
sehr,
Selbstmord zu begehen,
ja.
mit Kind, ganz schwierig.
Ganz schwierig, ein sehr, sehr liebevoller Typ.
Ja.
Und an einer Stelle steht im Buch dann auch, aber der konnte sich in eine brennende Fackel verwandeln
ja.
und hat, wenn andere ihm Probleme gemacht haben, hat er sich den Weg freigebrannt. Also wenn er merkte, er kommt mit seiner liebevollen, netten Art nicht weiter, ist ja. der durchgetreten.
Ja.
Also das ist also ein krasser Charakter halt.
Ich muss, auch wenn das, du musst unbedingt gleich so weitermachen und genau so, weil das ist, ich bin wieder voll, ich werde sofort Unknown Pleasure zu Hause auflegen, wenn wir jetzt fertig sind. Ein Meisterwerk.
Wo man damit waren Sie ja gar nicht zufrieden, ne? Fanden Sie gar nicht so toll. Aber
das ist brillant. Das ja. Album ist brillant. Da ist ja auch das Fahrstuhlfahren, wie Sie da hochfahren. Da haben Sie einfach das Mikro angemacht und wie der Fahrstuhl hochfährt und all solche Dinge, das hörst du da. Man muss sich mit, das ist eine Platte, mit der man sich beschäftigen muss.
Ja.
Und wo man wirklich eintauchen muss. Die kann man jetzt nicht nebenbei mal, dafür ist die auch viel zu hart und ja. ruppig. Aber sie ist so brillant.
Also
ich war auch mal auf einem Sex Pistols Konzert. Das
ach,
muss
krass,
ich gar nicht kurz sagen.
Ja.
ja. Die haben ja ein Revival gemacht, weil alle pleite waren. Und ich war in London zu der Zeit.
Ja.
Und die sind auf die Bühne gegangen. Und eigentlich bestand das ganze Konzert nur daraus, dass Johnny Rotten immer vorne, also der Sänger, immer nur vorne an der Bühne längst gegangen ist und das Publikum beschimpft hat. Bespuckt und beschimpft
ja.
auch, sagt er immer nur, weil die natürlich, da waren Leute, natürlich alte Punks, die sich dann nochmal mit ihren dicken Bäuchen in die engen Lederjacken von damals gezwängt hatten. Und so taten, als seien sie immer noch Punks. Und er rief immer nur, you sad, sad crowd. Das war nicht lustig. Das Konzert war eigentlich schrecklich. Aber es hatte natürlich, man war mal bei den Sex Pistols. Das können nicht viele von sich sagen.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
Also ich kann, darüber kann ich ewig reden. Peter Hook als Bassist war ja früher, jetzt sind es ja heute New Order, die sind ja alle völlig verstritten. Das ist ja peinlich, wenn man auf der Webseite sieht, wie die sich gegenseitig beschimpfen und wie die sich nur noch vor Gericht treffen und dann sind sie auseinandergebrochen und wieder zusammen. Ich muss aber sagen, dass auch die letzten Alben von New Order absolut großartig sind. Also ich habe das immer weiter verfolgt und die Bassläufe von Peter Hook, das reicht mir schon, das kann ich mir einfach 45 Minuten anhören und bin glücklich.
dass sie so zerschritten sind, das ist echt tragisch, weil hier sind das einfach alles richtig gute Freunde. Und das ist ein weiterer Punkt, warum die so erfolgreich als Band auch waren, weil jeder in der Band, es gab keine Hierarchie. Einer hat das so beschrieben, dass sie in einem Stadium noch waren, wo es keine Hierarchie gab. Das beschreibt, glaube ich, derjenige, der die Plattencover gemacht hat.
Ja.
Der beschreibt das so, dass die wirklich alle gleichberechtigt waren. Das waren Freunde, die sind zusammen gewachsen. Mhm. Die haben die beiden hier, Sumner und Hook, waren noch in einer Phase, wo sie ihre Instrumente noch lernen mussten. Mhm. Und das war halt auch das Tolle an dieser Band, dass die halt so gleichberechtigt waren. Und ein weiterer großer Erfolgsfaktor war halt, dass sie nachher, nachdem sie hatten ja zwar schon Platten aufgenommen, das war aber alles irgendwie scheiße, da sind die auch mehr oder weniger über den Tisch gezogen worden, bis sie halt endlich einen tollen Produzenten hatten. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass du einen tollen Produzenten hast. Ja, Leute, das ist jetzt echt was für Musikfreaks.
Ja, es ist wirklich, es wird jetzt sehr nerdig, aber weißt du was, ist unser Podcast.
Ist ja egal,
Wir können uns das leisten.
Deshalb wollte ich nämlich noch, weil ich die Stelle einfach mal, um zu verstehen, wie auch im Studio gearbeitet wird.
Ja.
Man denkt ja mal, ja gut, die gehen da rein.
Ja.
Klar, man hat zwar irgendwo schon gehört, ja, die experimentieren da so ein bisschen rum, auch andere Bands mit irgendwelchen Geräuschen oder so. Aber diese Stelle hier, die fand ich so abgefahren. Und das erzählt Bernard Sumner, erzählt das.
Der heute der Sänger von New Order ist.
Ja, der Genau. Und der erzählt das. Der spricht also über den Produzenten Martin Hennett. Genau. Mhm. Martin Hennett ist der Produzent, der also eben halt aus Joy Division diesen Sound rausgeholt hat. Das muss man wirklich sagen. Ohne ihn hätten sie diesen Sound nicht gehabt. Und Bernard Sumner beschreibt das also so, dass er halt im Studio ist und dass es ein großer Spaß war. Weil wir haben nicht einfach nur aufgenommen und gesagt, okay, das ist es, ab nach Hause, Jungs, sondern was können wir mit dem Sound machen? Wie können wir ihn verändern? Zum Beispiel hatte ich ein Streicher-Keyboard und sagte, Martin, ich will, dass das klingt wie eine alte Shellac-Platte mit 78 Umdrehungen. Warum auch immer. Warum will man, dass das so klingt? Aber ist halt ein kreativer Gedanke gewesen. Eigentlich wollte ich wohl, dass es klingt wie ein Mellotron. Aber ich wusste damals nicht, was ein Mellotron ist. Weiß ich auch nicht. Also hat er mir geholfen. Es durch einen Graphic Equalizer gejagt, aufgesplittet und dann durch einen sogenannten Marshall Time Modulator geschickt und ein Woo-Woo draus gemacht, um zu simulieren, wie eine 78er Platte klingt. Solche Sachen fand ich echt interessant.
Ja. Aber du merkst diese Liebe zum Detail, dieses völlige darin aufgehen, etwas zu tun, was es vorher noch nicht gab, Kunst zu erschaffen. Sie neu zu definieren.
Eine Stelle fand ich noch ziemlich geil. Da geht es um den Song Eternal. The Eternal. Mhm. Und Bernard Sumner sagt, in Macclesfield gab es einen kleinen Jungen mit Down-Syndrom, der in einem Haus mit Garten wohnte. Ian wuchs da in der Gegend auf, also Ian Curtis.
Ja.
Der Junge durfte nie aus dem Haus. Das Haus mit Garten bis zur Mauer bildete das gesamte Universum dieses Jungen. Viele Jahre später, nachdem er zurück nach Macclesfield gezogen war, sagte Ian, er sei an dem Haus vorbeigegangen und habe zufällig den Jungen gesehen. Ian war damals ungefähr 5 gewesen und jetzt war er 20 oder 22. Der Junge sah immer noch ganz genauso aus und sein Universum bestand noch immer nur aus dem Haus mit dem Garten. Davon handelt The Eternal.
Super. Super.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Man könnte über diese Band so ewig reden. Unknown Pleasure, diese Covergestaltung von Unknown Pleasure mit dem schwarz-weißen.
Der Typ kommt hier auch zu Wort. Und das ist wirklich beeindruckend, wie der vorgegangen ist.
Ja, erzähl.
Das war halt bei Unknown Pleasure war es so, da hat er noch nicht so dieses Selbstbewusstsein. Er wusste eigentlich gar nicht so richtig, was er machen sollte. Und hatte dann von irgendwo, hatte er irgendwas gesehen und hatte dann halt dieses Cover so gemacht.
Ja.
Und es gibt eine tolle Geschichte. Super, dass du das gerade selber ansprichst. Und das muss ich auch unbedingt aus diesem Buch zitieren. Und zwar...
Was ich vielleicht noch sagen kann, während du das suchst,
ist,
ich könnte mich wahnsinnig über H&M aufregen. Weil H&M ja diese T-Shirts rausmachte. Die haben The Clash, hatten sie, ne, wie die Gitarre zerschlagen wird auf der Bühne. Dann haben sie die Ramones. Und sie hatten auch ein Cover mit Unknown Pleasure von Joy Division.
Ja.
Und wenn ich dann diese Leute sehe, die dann da mit diesem T-Shirt rumlaufen, die das dann irgendwie cool finden, aber die haben doch gar keine Ahnung. Die wissen doch gar nicht, warum das so ist.
Ja,
vielleicht haben sie das. Aber ich... man kann mal einen dieser Mädels fragen, warum hast du ein Ramones-T-Shirt an?
Ja.
Ist das jetzt deine Haltung oder wie?
Ja, genau.
Während du hier mit dem Handy durch die Gegend machst und Selfies machst.
Ja.
Und
ja.
sagst, guck mal, ich war gerade bei H&M einkaufen. Durchdrehen könnte ich das.
Ja, ja. Dass die überhaupt.
Muss auch mal gesagt
werden. Ja, ich finde das total richtig. Also jetzt der Typ, der. Was heißt der Typ?
Es geht um eine Haltung.
Ja, Leute. Es geht um eine Haltung. Warte mal. Ich muss eben nochmal schnell nachschauen. Wie gesagt, das ist echt schwierig, sich die ganzen Namen zu merken.
Ja.
Aber der.
Ich müsste vielleicht noch sagen, ne, während du danach suchst, Bernard Sumner, der wollte ja eigentlich nicht singen dann bei New Order. Ne? Als die Band dann auseinanderbrach, die haben sich ja auch sofort umbenannt, die hießen dann ja nicht mehr Joy Division, sondern haben sich in New Order umbenannt. Und Bernard Sumner wollte nie singen. Und wenn man die heute live sieht, er ist immer noch kein guter Sänger.
Ja.
Weil er eben nie singen wollte.
Ja.
Er hat halt diese eigene Art, ich mag das total. Aber er ist jetzt nicht klassisch ein Sänger. Ne? Und er ist auch keine Rampensau eigentlich, so wie das Ian Curtis auf eine Weise war.
Ja, also Ian Curtis, das war schon, das muss echt beeindruckend gewesen sein. Also, obwohl es natürlich ein trauriger Hintergrund ist, wobei er hatte wohl deshalb auch Epilepsie wegen seines Drogenmissbrauchs, schon als ganz, ganz junger Mensch, also als Teenager hat er schon ziemlich viele Drogen genommen. Und möglicherweise ist es davon gekommen.
Mhm.
Und er hatte ja wirklich sehr, sehr, sehr harte Epilepsie. Also die schlimmste Epilepsie, die es überhaupt gibt, das hatte er.
Ja, ja.
Aber zurück zu dem, jetzt muss ich noch mal, Peter Saville ist der, der das Cover gemacht hat. Und er geht ist jetzt also mit dem Cover zum Manager gegangen, zu Rob, der eben halt auch Factory Records gegründet hat, der eine ganz wichtige Rolle auch für die Band spielte.
Mhm.
Und zwar, da sollte eigentlich im Verzeichnis hier viel weiter oben stehen, so wichtig war der.
Na klar, wer Factory Records gegründet hat damals, die waren ja durchnummeriert, die Platten. Ne? Das ist eine der Besonderheiten bei Factory Records, dass sie die 001 und so weiter. Und,
ach so, okay. Also Rob Gratton. Rob Gratton, es sollte eigentlich um das Cover gehen. Und dann sagt Rob Gratton plötzlich, ich habe hier eine Testpressung, also von Unknown Pleasures, ist gerade erschienen.
Ja.
Ich habe eine Testpressung. Willst du mal reinhören? Natürlich wollte ich, aber ich war schrecklich verunsichert. Eigentlich wollte ich das Album gar nicht hören. Alles, was ich an Aufnahmen von Joy Division kannte, waren die beiden Stücke auf A Factory Sample, die sich ganz gut anhörten, besser als der Rest. Aber das war trotzdem schwere Kost und ich war wahnsinnig nervös. Ich wusste nicht, ob ich die Geduld haben würde, mir 40 Minuten Joy Division anzuhören. Schon gar nicht in Gegenwart ihres Managers, aber ich konnte natürlich nicht Nein sagen. Ich machte die Entwürfe fürs Cover. Wie hätte ich da sagen sollen, dass ich mir die Musik nicht anhören will? Also der hat das Cover gemacht, ohne die Platte irgendwie zu kennen. Ne? Ist auch schon krass, finde ich. Also habe ich mich auf Robs Sofa gesetzt und er hat die Testpressung aufgelegt.
Mhm.
Innerhalb weniger Augenblicke wusste ich, dass ich an einer bahnbrechenden Sache beteiligt war. Was ich hörte, ging weit über alle meine Erwartungen hinaus. Ich glaube, über die Erwartungen der meisten. Joy Division mit Martin waren einfach jenseits von, das war das am weitesten entwickelste, was ich im Rahmen des nicht sehr umfangreichen New Wave Kanons bislang gehört hatte. Ich habe damals alles Mögliche gekauft und gehört. Ich hatte also einen Kontext, in den ich erstellen konnte. Und es war umwerfend.
Boah, ich habe eine Gänsehaut.
Ja, also so viel nochmal zur Wirkung.
Und wirklich, hört euch das mal an. Hört euch mal das Album Unknown Pleasure. Nehmt euch mal diese 45 Minuten Zeit oder wie lange. So länger ist die nicht. Die ist unfassbar, diese Platte. Und sie ist zu Recht. Jetzt gibt es einen Tischler übrigens, der baut so Holzboxen aus
Unknown Pleasure.
Also eine limitierte Auflage, weil die auch gerade, ich glaube 79 ist es rausgekommen.
Ja, genau.
Kann das sein? Hatten ja Jubiläum dann auch letztes Jahr. Und das ist so eine Jubiläumspressung. Wahnsinnig teuer natürlich, ne? Absurd teuer. Aber für echte Sammler, die schon alles haben im Leben, zu viel Geld haben, für die ist das was.
Ja, er beschreibt dann auch noch, wie es dann zu Closer kam, zu dem Cover.
Mhm.
Auch sehr interessant.
Ja.
Und da merkt man einfach auch, dass der sich mit Schriften befasst hat, mit Material, dass das toll aussehen sollte. Was ich auch interessant fand, der Bandname sollte nicht aufs Cover. Das fand man vulgär damals. Also auf dem Cover stand nicht Joy Division. Was ja eigentlich völlig undenkbar ist.
Ja, stimmt. Vor allem für die damalige Zeit. Undenkbar.
Ja.
Da haben Leute vom Cover gegrinst. Das war die
ja,
Zeit.
Ja, genau,
ne?
Genau. Also ich könnte jetzt noch zig andere Sachen vorlesen, weil ich das halt so beeindruckend fand, was da erzählt wurde. Schlagzeuger sind alles Arschlöcher, ist dann da auch noch so ein Zitat von Bernard Sumner, weil sie hatten das große Problem, Sumner und hier Hookie, wie er immer genannt wird, Peter Hook. Sie wollten ja auch eine Band gründen, suchten einen Sänger und einen Schlagzeuger.
Ja.
Und sie hatten halt mit Ian Curtis dann den Sänger gefunden, der hat dann sich auf eine Anzeige gemeldet, so sind die ja dann zusammengekommen, wie das halt viele Bands. Und die haben irgendwo, Ian Curtis hat in so einem Plattengeschäft gearbeitet, hat auch im Verteidigungsministerium gearbeitet.
Was?
Ja, ist auch.
Das wusste ich nicht.
Das finde ich auch so sensationell. Und also wie gesagt, man kann das Buch auch lesen, wenn man von Joy Division keine Ahnung hat.
Aber man wird später ein Fan sein von Joy Division.
Ja, ganz sicher.
Oder man wird sich zumindest damit mal beschäftigen.
Ja, und man wird auch verstehen, warum es eben halt heute noch aktuelle Bands überhaupt gibt.
Ja,
Wenn man mal in deren Musik reinhört, also Sisters of Mercy sind nur ein Beispiel. Mich wundert so ein bisschen, dass The Cure, ich glaube, sie werden nur einmal genannt hier in diesem Zusammenhang, wobei Robert Smith bei einer Forest-Version die haben ja Forest in der Live-Version wahnsinnig inzwischen ausgebreitet.
20-Minuten-Version. Ja,
Wahnsinn. Ja. Und da spielt er einmal einen Riff von Joy Division auch.
Ah, ja.
Und natürlich hat er die auch geschätzt, offenbar. Aber sind sich offenbar nie persönlich mal begegnet. Das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall hier nicht erzählt.
Also diese Bassläufe von Hookie, die sind auch auf dem letzten Portishead-Album übrigens. Eine ganze 8-Minuten-Nummer, das beste Stück auf dem Album. Da denkst du die ganze Zeit, da ist Peter Hook, ist er aber nicht.
Ja.
Aber wie oft wurde das versucht, also wie oft wurde das kopiert, diese Art Bass zu spielen, wie der das gemacht hat.
Ja.
Und den kann man nicht hoch genug loben. Und seine Verdienste für die Musikwelt ist... Joy Division waren... Also toll, dass du das Buch vorgestellt hast.
Ja, also das hat wirklich...
Ich finde das, weil du gesagt hast, ne, die Fotos sind nicht so toll. Das Cover ist allerdings ganz toll.
Ja, das Cover ist schön, das ist auch ein
sieht
Bild.
Sieht sehr
das,
schön aus.
Ne, ja, genau, also da sieht man... Da
sieht
man
natürlich depressiv aus,
ja.
Aber es war ja auch eine depressive Musik.
Ja, aber da sieht man auch schon, ich finde auch dieses Bedrohliche, die geht von seinem Mund aus, oder so, finde ich so. Ja. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wenn der einen so anguckt.
Ja.
Und so 10 Sekunden lang dich fixiert und dann so komisch tanzt dabei, da denkst du auch so, Alter, was geht hier ab, ey?
Ja.
Ne? Ich könnte jetzt noch wirklich ohne Ende aus diesem Buch noch vorlesen, weil wirklich, da werden auch viele, viele kleine Geschichten erzählt, wie Sachen so zustande kamen.
Ja.
Und das ist so, das läuft auch so unter dem Motto, einfach machen. Ich bewundere das auch. Ich bewundere auch zu sagen, hey, die werden ganz groß, wir müssen dafür sorgen und gründen jetzt eine Plattenfirma und stecken da irgendwie Geld rein, auf eigene Kosten und weil wir einfach glauben, dass das irgendwie sich lohnen wird und so.
Aber warum gibt es heute nicht mehr so ambitionierte Künstler oder wenige, die so an eine Sache reingehen, so mit dieser Ernsthaftigkeit, die Joy Division immer hatten? Die haben das nie gemacht, um Geld zu verdienen.
Ja, da gibt es auch noch eine ganz tolle Stelle im Buch. Ich versuche die jetzt mal aus dem Kopf, bevor ich jetzt wieder endlos suchen muss.
Ja.
Ein Journalist hat das, glaube ich, beschrieben. Der meinte, ich habe da ganz viele Bands gesehen. Und die meisten Bands, die da aufgetreten sind, die wollten halt Rockstars werden.
Ja.
Joy Division waren auf der Bühne, weil die gar nicht anders konnten.
Mhm, genau.
Das,
sehr guter Satz. Ja. Sehr guter Satz.
Das ist es nämlich.
Und das brauche ich.
Ja.
Solche Sachen brauche ich in meiner Musiksammlung.
Ja, genau.
Das ist das, warum ich Musik liebe.
Ja. Und von daher, also das wird wirklich, wie gesagt, ich habe mich anfangs geärgert, man kam auch schwer rein, es ging zu viel über Manchester, auch sehr, sehr, sehr detailliert ganz am Anfang. Es hat ewig gedauert, also gefühlt ewig gedauert, ehe es jetzt endlich mal losging, über Joy Division gesprochen wird. Und das finde ich halt nicht gut. Also warum steigt man nicht, warum geht man nicht mitten rein? Mhm. Und warum hat man nicht verdammt nochmal diese ganzen geilen Fotos hier drin?
Das stimmt mit den Fotos. Ich finde, dass Manchester insofern wichtig ist zu erwähnen, weil diese Stadt auf dem Atlas der Musiker so eine herausragende Stellung hat. Und warum ist das so? Wie viele andere Bands kommen aus Manchester, die wir beide nun auch lieben?
Ja.
Die Smiths zum Beispiel.
Na klar.
Auch eine Band aus Manchester.
Ja.
Und da kommt halt so viel. Und die waren halt die Ersten. Sie waren halt die haben Manchester geprägt. Bis heute fahren Leute nach Manchester und sagen, du musst das mal gesehen haben, obwohl das ja eine Industriestadt ist. Die ist ja eigentlich zumindest vordergründig nicht schön.
Ja, richtig.
Und trotzdem fahren auch viele hin. Und da haben Joy Division und New Order eine große Rolle beigespielt.
Ja, also...
Das war der längste zweimal ein Buch-Podcast, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja, das ist, ja.
Und wir gratulieren euch, wenn ihr euch so lange zugehört habt. Ja. Ich glaube, viele haben jetzt abgeschaltet.
Ja, das kann sein.
Weil es zu speziell ist.
Ja, das ist schon sehr speziell. Ich finde, auch das gehört dazu, dass man auch über solche Bücher mal spricht.
Unbedingt, ein wichtiges Buch.
Ja, ja, und das macht wirklich Laune. Und Epilepsie ist wirklich, ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen schlau gemacht. Also es ist nach wie vor wirklich schwer zu behandeln. Ich habe gelesen, dass man auch heute noch, dass es wirklich Jahre braucht, ehe jemand wirklich die für sich passenden Medikamente gefunden hat. Hier ist die Rede davon, Ian Curtis hat Tonnen an Pillen nehmen müssen.
Oh ja, das habe ich auch gehört.
Und ich meine, der war 20 Jahre alt.
Ja, ja.
Oder zu dem Zeitpunkt dann 22. Ja. 1980 ja gestorben. Die wollten ja auf Amerika-Tournee gehen. Das ist auch etwas, was ich nicht verstanden habe, wo man... er wurde ja immer kranker, das war ja immer sichtbarer. Ja. Er hatte auch Anfälle mitten auf der Bühne, was ja wirklich schlimm ist. Speziell für ihn war es eine Katastrophe.
Ja. Ja. Ja.
Und sie hatten sich eigentlich darauf geeinigt, pass auf, wir machen weniger. Aber wir wollen, dass du halt, dass wir es immer noch mit dir machen irgendwie. Und schreib doch einfach nur Texte oder wir machen einfach mal Pause. Mhm. Ja, und gefühlt ein paar Tage später hieß es, wir machen eine England-Tournee, wir machen eine Amerika-Tournee. Mhm. Was soll das? Und sie sagen aber auch ganz ehrlich, und das ist
genau. Aber du hast die Antwort dir ja selber schon gegeben. Die waren da, weil sie nicht anders konnten.
Ja, und sie konnten damit auch nicht, ja, erstmal das. Sie waren auch so ein bisschen ohnmächtig. Sie wussten auch nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Er wollte ja einen Buchladen irgendwo aufmachen, Ian Curtis. Mhm. Er wollte halt nur noch mit Büchern irgendwie zu tun haben. Dann plötzlich so, ja, wir machen eine England- und Amerika-Tournee. Obwohl das realistisch gesagt gar nicht ging. Mhm. Aber sie waren auch ehrlich genug zu sagen, hey, Amerika-Tournee. Da sagst du doch nicht nein. Mhm. Und Ian Curtis sagte, ja, wir machen das, wir machen das. Und er freute sich ja auch drauf.
Ja, aber die hat es nie gegeben. Also
er hat sich zwei Tage vorher, bevor sie wollten sich dann am Flughafen treffen.
Ach nein.
Wieder so, ne? Ja, wir sehen uns morgen am Flughafen oder übermorgen.
Ja.
Und ist nicht mehr passiert. Also schon...
Traurige Geschichte.
Ja, ja, es ist echt eine traurige Geschichte. Ich weiß nicht, ob sich die Bandmitglieder und das ganze Umfeld, ob die sich da nicht auch ein bisschen was ankreiden lassen müssen. Weil du kannst doch nicht ernsthaft, wenn du genau weißt, wie es dem Sänger geht. Der war im Krankenhaus. Mhm. Den haben sie ins Krankenhaus gebracht. Du kannst doch nicht ernsthaft dann eine Amerika-Tournee auf die Beine stellen.
Ja. Die Frage ist, ob Jungs... mit Anfang 20, wo das Leben so anfängt und wo du so an der Startlinie stehst und plötzlich passiert so vieles um dich herum, ob du da diesen Blick für hast. Es hätte vielleicht eines Managers bedurft.
Ja,
jemand, der,
hatten sie ja.
Ja, also dem würde ich eigentlich mehr Schuld geben.
Ja.
Weil ich glaube, dass die waren schon in einer Art Rausch, weil die sind ja sehr schnell berühmt geworden.
Ja, ja.
Und ich glaube, die waren in so einem Rausch, dass sie das machen mussten.
Schön war auch, wo sie meinten, was war eigentlich passiert? Wir sind mit derselben Musik aufgetreten, da kam keine Sau und jetzt auf einmal kommen ja 2000 Leute.
Ja.
Ja.
Toll.
Ja.
John Savage.
John Savage, sengendes Licht, die Sonne und alles andere. Achso, ich hatte mir noch die Stelle aufgeschrieben, wo...
Wir können nicht aufhören.
Wir können nicht.
Ich kann noch erzählen, dass ich die erste New Order, als Blue Monday rauskam, das ist ja die meistverkaufte Maxi-Single der Welt.
Ja.
Immer noch.
Da war ich das erste Mal in meinem Leben in London, als das Stück rauskam.
Und weißt du, warum sie nicht Nummer 1 waren in den deutschen Charts? Weil es Robin Gibb gab mit Juliet. Deswegen muss jeder Mensch, der einigermaßen eine Liebe für Musik hat, dieses Lied sowas von hassen. Zumindest war es bei mir so.
Oh, furchtbar.
Die erste, die sind ja auch Factory Records, also die Plattenfirma, die ist ja auch pleite gegangen, weil die so diese aufwendigen Cover gemacht haben.
Ja.
Blue Monday sollte als im Design einer Floppy Disk,
was
ja damals noch neu war, rauskommen. Und damit haben die sich natürlich total übernommen. Das war viel zu teuer.
Ja.
Und die haben nur Minus gemacht. Und nachher wurde es ja dann in der dritten oder vierten Auflage, als sie dann schon ein bisschen anders aussah, da wurde die dann ein bisschen verkauft, fing sie an, sich zu verkaufen. Und bis heute ist ja Blue Monday eines der größten Popnummern aller Zeiten.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt eine sensationelle Nummer. Heute noch ein echter Floorfiller.
Genau, ein Floorfiller.
Ich habe jetzt die Stelle gefunden, wo noch erklärt wird, auch nochmal, was das Besondere ist. Und Das wird erzählt von Tony Wilson. Tony Wilson ist auch Mitbegründer von Factory Records.
Ja.
Hatte damals eine Fernsehsendung. Mhm. Und er beschreibt hier, wie er Warsaw, also Joy Division, im Electric Circus gesehen hat. Das war ein sehr bekannter Club in Manchester. Sie wurden von irgendetwas in sich selbst getrieben. Und das hat man in ihren Augen gesehen. An dem Abend wurde mir und meinen lieben Partner, dem verstorbenen Mr. Robert Leo Gretton, also der Manager,
ja,
klar, dass sie die wichtigste Band in Großbritannien waren. Es ist mein Glück, dass ich schließlich mit ihnen arbeiten durfte und auch mit Rob. Ich meine, Robs Geschichte ist eine ganz andere. Er ist zu ihnen hin und wollte sie managen. Das war wie Tag und Nacht. Da war dieses sengende Licht, die Sonne und alles andere war Düsternis.
Oh, toll. Das ist auch ein schöner, achso, das ist ja auch der Buchtitel, ne?
Das ist der
Buchtitel. Sengendes Licht, die Sonne und alles andere. Ein toller Titel.
Ja.
Können wir euch nur ans Herz legen. Heine Hardcore hat das rausgebracht.
Heine Hardcore, ja. Ja, Heine ist ja nun wirklich ein relativ großer Verlag. Wie gesagt, mich wundert es wirklich,
dass die sowas machen, ne?
Dass, erstens mal, dass sie sowas machen und wenn sie es machen, warum sie halt mit so wenig Fotos hier das Buch bereichern.
Ja, das ist schlimm. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Joy Division-Fan im Heine Hardcore Verlag.
Das kann
sein.
Weil
das ist ein Liebhaberding. Glaube ich.
Ja, aber ich meine, wenn du schon Anton Corbijn auch in dieser Runde hast, der diese Fotos ja gemacht hat, dann sage ich doch, Anton, bitte bring diese Fotos mit.
Ja.
Wir veröffentlichen die nochmal.
Ja. Ja.
Weil das sind einfach, das ist ja legendär, dieses Foto.
Ja.
Ne?
Ja. Das war vielleicht die intensivste zweimal Buchfolge.
Da. Ja, ich bin auch geschafft.
In jedem Fall, ja. Ich auch. Wir haben es war ein bisschen nerdig vielleicht für euch, aber das ist eine wichtige Seite von uns.
Ja. Und selbst wenn ihr das Buch jetzt nicht mehr lest, jetzt habt ihr wenigstens mal gehört, warum diese Band so groß wurde, welche Faktoren da zusammenkamen.
Ja.
Und ich fand das spannend und von daher...
Ich habe vor einer guten Stunde vorgestellt, Georg M. Oswald, Vorleben im Pieper Verlag erschienen. Da geht es um klassische Musik, ist auch ein gutes Buch. Also bis bald.
Tschüss. Macht es gut, tschüss. Ja, tschüss.